Garderobe-Talk. Tauch ein in die Geschichten von unseren Rising Stars und erfahre mehr über Sportlerleben mit euren Hosts, der Anna und der Gras.
Let's go! So, meine Lieben, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im 2025.
Yes!
Und wir haben da ja schon ein bisschen erzählt im letzten Podcast, dass wir schon Sachen geplant haben. Jetzt ist ein Gast heute bei uns, der relativ spontan gekommen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr in den letzten paar Wochen und Tagen schon von ihm gehört habt.
Hallihallo, liebe Podcast-Familie, wenn man das so sagen kann. Ich bin Alessio Micciano und ich bin professioneller Ski-Alpin-Rennfahrer. Ja, ich wohne hier zu Bubiken und freue mich, zum da sein.
Mega cool, vor allem, dass es so spontan geklappt hat, jetzt also, vor allem gerade während der Saison. Du hast uns gesagt, du musst das Ganze so ein bisschen spontan anschauen, so jetzt in der Winterzeit. Wo wärst du jetzt angegangen, die nächsten paar Tage? Wir haben ja recht müssen schieben.
Ja, ist cool, dass es so spontan geklappt hat. Wir machen einen Sport, der draußen ist, darum gibt es da immer wieder so ein bisschen Verschiebungen und das ist auch okay. Aber umso besser hat es jetzt geklappt. Eigentlich wäre ich jetzt auf dem Weg nach Wengen für die nächste Europacup-Rennen, aber die sind abgesagt worden und darum bin ich jetzt da.
Ja,
aufgrund von was sind die abgesagt worden, für die, die es vielleicht nicht wissen?
Ja, zurzeit hat es relativ starke Niederschläge und ich glaube, morgen sind 30 cm Schnee gemeldet und auf weicher Piste ist es für uns wie mit vielen Fahrern nicht möglich, um ein sicheres und faires Rennen zu machen.
Ja.
Und aufgrund von diesen Wetteraussichten und dem Grund, dass nächste Woche die Welt gebrannt haben, haben sie das jetzt schon abgesagt.
Okay. Ja. Bist du jetzt auch enttäuscht, dass es nicht stattfindet? Oder was für ein Gefühl hast du jetzt so in dir?
Ja, ich wäre sicher gerne gefahren, weil Wengen eine coole Destination ist, aber ich glaube, über die Jahre hat man sich an so Sachen ein bisschen gewöhnt und es ist halt wie, ja, es findet draußen statt und es gehört einfach dazu.
Was ist jetzt so ein bisschen der Backup-Plan für das Ganze?
Ja, wir trainieren jetzt noch 2 Tage und dann ist der Plan, dass man, so wie eigentlich eh denkt, nächste Woche an die nächsten Rennen auf Österreich, auf Basturn gehen. Und dort gehen wir jetzt aber einen Tag früher an, weil einer von diesen 2 Rennen dort ersetzt wird am Montag. Und dementsprechend haben wir dort wie einfach einen Tag früher, wo wir dort anreisen und dort schon das Rennen früher haben.
Wie sieht so eine Trainingsvorbereitung aus?
Ja, es ist sehr unterschiedlich auf die Phase des Jahres. Also jetzt in dieser Phase schauen wir schon, dass wir, wenn wir wissen, wir gehen, also wir bereiten uns sehr spezifisch auf Rennen und auch Hänge vor. Sprich, wenn ich weiss, ich gehe auf Wengen, Wengen ist sonnig, Wengen hat viel Übergang, Wengen hat schwierige Sprünge, dann trainieren wir auch dementsprechend, schauen wir, dass wir im Training auch so ein bisschen diese Sachen können abdecken können, damit wir wie möglichst gut vorbereitet auf die Rennen können anreisen können. Und genauso ist es aber, wenn es ein flaches Rennen ist, wo viel in der Position muss fahren, die Aerodynamik wichtig ist und zu gleiten, dann schauen wir, dass wir vielleicht uns eher in diesem Bereich vorbereiten
können. Ja, eben, wir sind schon recht tief drin, aber ich glaube, wir müssen zuerst mal zurück an den Anfang. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du das machen willst oder was hat dich so ein bisschen bewegt?
Ja, ich bin eigentlich schon immer sehr sportfanatisch gewesen, schon immer sehr ehrgeizig gewesen. Ich habe sehr lange noch geshootet. Also ich wollte eigentlich wie jeder im Zürich-Oberland früher Fußballprofi werden. Wie der Leandro, du kennst ja den Leandro.
Yeah.
Früher mit immer zu spüren bekommen hat, konnte ich aber immer sehr schlecht verlieren im jungen Alter. Also ich bin immer der im Schulsport gewesen, wo sich jedes Mädchen darüber aufgeregt hat, wenn er
einen
Völkerball voll drauf geholt hat. Genau, so ein kleiner Junge.
Ich wollte im Team haben und nicht im anderen Team.
Genau. Und der Tag war auch gelaufen, wenn ich verloren habe. Also, und darum, das sind, glaube ich, Eigenschaften, die wo, die immer zu mir gehört haben, wo ich kann beruhigen, ist jetzt besser. ja, darum, ich bin immer Ski gefahren und habe mich dann irgendwann halt müssen zwischen Fußball und Skifahren entscheiden. Und im Skifahren bin ich wenigstens selber verliere, wenn ich auf den Sack bekomme. Darum habe ich mich dann irgendwann fürs Skifahren entschieden und bin froh bis heute.
Schön. Aber also würdest du sagen, du bist eher so ein Einzelsporttyp? Also eben, du findest Skifahren besser oder eher so ein Mannschaftstyp?
Nein, eigentlich bin ich schon ein Mannschaftstyp, habe ich das Gefühl. Also ich habe auch das Gefühl, der Skisport wird manchmal zu fest als Einzelsport angesehen, als dass er wirklich ist. Weil am Schluss, dass wir Rennen fahren können, braucht es auch ein richtig starkes Team rundherum. Und jeder von uns Einzelnen profitiert davon, wenn er in einem guten, gelaunten und coolen Umfeld unterwegs ist. Und es wird untereinander, ist mega viel Respekt füreinander rum und auch gerade so mit den Freunden kann man sich auch mega miteinander freuen. Mega.
Wie viele Leute sind da jetzt so in deinem Team? Also jetzt nicht nur Mitsportler, sondern so mit Trainer und Physio. Und
also wir sind, bei uns im Team sind wir 7 Leute. 2 Trainer fix. 2 Trainer, die jeweils einfach an die Rennen mitkommen. Sprich, es sind 4 Trainer. Dann haben wir 3 Serviceleute und 1 Physio und 1 Ärztin.
Und die sind ja alle immer dabei?
Die sind eigentlich alle immer krass. Dabei, ja.
Das ist schon...
Das ist ein grosser Trupp.
Ja. Und wie ist das so für dich, dass immer alle mit dabei sind? Hast du auch so ein bisschen Zeit für dich selber oder bist du immer voll umgeben von deinem Team eigentlich?
Nein, also unterwegs sind wir schon oft eigentlich zusammen. So die Zeit für mich selber kann ich mir wie unterwegs weniger rausnehmen, sage ich jetzt. Es ist dann mehr mal vielleicht ein Spaziergang mit Kopfhörer, wo Zeit für mich ist oder wenn ich allein ein bisschen aufs Velo ausfahren gehe. Aber grundsätzlich ist es eigentlich schon immer ein Miteinander. Aber das ist eigentlich auch etwas, was ich mega cool finde. Und wir haben ein sehr gutes Team. Momentan sind mit meine besten Kollegen aus dem Skisport eigentlich mit mir im Team. Das ist mega cool, weil es halt die Zeit umso schöner macht, auch abseits vom Sport.
Ja.
Und wie ist so mit den Sportlerinnen und Sportlern von den anderen Ländern? Habt ihr mit denen auch viele Touchpoints sozusagen? Oder ist es wirklich eigentlich so Team für Team? Weil es ist natürlich auch der Konkurrenzkampf.
Es kommt ein bisschen darauf an. Also man fährt halt wie seit ein paar Jahren, gerade so mit den gleichen Jahrgängern, fährst halt seit Jahren die gleichen Rennen international. Und am Anfang ist es mehr so, man kennt sich, aber man redet nicht unbedingt miteinander. Und dann hast du wie ab und zu immer mehr Berührungspunkte. Bist mal mit einem auf dem Lift oder in der Gondel oder redest mal mit einem im Ziel und schon hast du irgendwie da einen Berührungspunkt. Und dann ist es eigentlich aber immer mega auf einer respektvollen Ebene, weil, also logisch, ich habe nicht mega Freude, wenn irgendeiner von denen schneller ist wie ich. Aber ich habe das Gefühl, es ist bei uns im Sport generell ein bisschen so, dass man mega Respekt voreinander hat oder vor der Leistung voreinander hat, weil man weiß, was es braucht. Und ich finde, das spürt man auch, wenn man so auch mit anderen Nationen redet.
Das ist cool. Aber jetzt so, ich glaube, so das Thema, was ein bisschen der Hauptpunkt wird sein heute Abend, ist natürlich auch, dass du dein Wettkampf-Debüt gehabt hast.
Gratuliere!
Ja, wirklich cool. Und mich hat es Wunder genommen, wie qualifiziert man sich überhaupt für so etwas? Weil ich meine, so kommen jetzt einfach dort an und sagen so, ja komm, hast mal eine Chance. Aber ich meine, du musst ja doch sicher ein paar Sachen schon erreicht haben, dass du dort starten kannst.
Ja, also es ist in der Schweiz ein bisschen kompliziert. Also ich muss, glaube ich, ein bisschen ausholen.
Kein Problem.
Wir haben in der Schweiz momentan eine sehr grosse Dichte an Fahrern, gerade im Speed-Bereich. Und die Nation Schweiz hat 8 Startplätze. Plus über die Europa Cup, wenn du letztes Jahr unter den besten 3 in der Abfahrtswertung warst, hast du einen Fixplatz, wo keiner von diesen 8 Plätzen aufbraucht, für dich bekommen. Und jetzt hat die Schweiz letztes Jahr 2 Fixplätze. Das heisst, du hast dieses Jahr 10 Plätze zur Verfügung als Nation Schweiz. Jetzt ist es aber so, die in den besten 30 klassiert sind in der Wertung oder in der Startliste, die sind wie gesetzt. Die fahren alle Rennen und das ist klar. Und von denen haben wir in der Abfahrt 6 plus die 2 Fixplätze. Das heisst, es sind noch 2 Plätze vorig. Und das ist auch nur der Fall dieses Jahr, weil der Nils Hintermann an einer Krebserkrankung erkrankt ist. Und weil es noch 1-2 Verletzungen gegeben hat. Das heisst, die 2 Plätze werden jetzt wie aufgefüllt, sagen wir jetzt mal. Und werden von der nächsten Garde, sprich von jetzt uns, wir bekommen dann wie die Chance, die Weltcup-Strecken kennenzulernen. Und in der Abfahrt ist es so, du hast immer 2 Abfahrtstrainings. Und im zweiten Abfahrtstraining gibt es dann wie eine interne Qualifikation. Das heisst, du wirst mitgenommen in Weltcup an Trainings, wenn du im Europacup vorher gut warst. Und während diesen Trainings kannst du dich intern qualifizieren und wenn du das schaffst, kannst du das Rennen fahren.
Hure kompliziert. Ja.
Ich hoffe, ich kann es einigermaßen können.
Ich würde sagen, es ist sehr verständlich.
Verständlich erklären.
Und wie hast du es dann erfahren, wo du dich qualifiziert hast? Hast du das schon gerade gewusst, wo du nachher runtergefahren bist oder ist es im Nachhinein passiert?
Ja, also es ist eigentlich wie ein Rennen, sprich okay. Zeit zählt. Okay. Von oben bis unten. Ich war dann einfach wie schneller als die anderen 2, die mit mir um den einen Platz gekämpft haben. Und habe dementsprechend relativ schnell gewusst, dass ich die Quali geschafft habe. Aber gerade als ich ins Ziel gefahren bin im Training, habe ich halt noch nicht gewusst. Und ich habe einem Kollegen gesagt, er soll den Daumen auf oder den Daumen runter machen, ob ich es geschafft habe oder nicht, weil ich der Letzte war, der gefahren ist. Und dann habe ich ihn am Anfang gerade nicht gesehen. Und dann habe ich auf die Zeit gelassen und gesehen, ich bin 6. Und dann habe ich gedacht, ja, also das muss ja lange. Und dann sehe ich ihn irgendwann so jubeln, yeah, yeah, geschafft.
So, genau. So cool.
Und natürlich riesig gefreut nachher.
Ja, was ist das? Also, was ist das für dich, für das Gefühl gewesen und für deine Familie, wo du das so hast auch erzählen können, erzählen, die Nachricht?
Ja, also. Die Familie hat es eigentlich wie schon mitbekommen, weil es hat einen Live-Ticker gegeben und wo sie gesehen haben, dass ich halt so schnell war, haben sie das wie schon gewusst. Und es ist so, wir haben meistens so mein Handy in der Jacke und wir fahren ja nicht mit der Jacke. Sprich, ich habe mein Handy erst so 1,5 Stunden nachher gehabt. Und als ich das Handy das erste Mal in der Hand hatte, musste ich zuerst mal sortieren, was alles abgegangen ist, weil es haben so viele Leute geschrieben. Ich habe irgendwie nach diesen 1,5 Stunden habe ich schon 120 offene Chats auf WhatsApp und irgendwie 87 auf Insta oder so gehabt. Und ich dachte, ja, ich weiß jetzt nicht, ich suche jetzt nicht aus, ob es Mami irgendwo geschrieben hat. Ich habe auch gedacht, ich rufe jetzt schnell an, dass wenigstens das abgehakt ist. Und sie haben natürlich auch riesig Freude gehabt. Und auch für mich, es ist halt wie so etwas, was man immer hat wollen und das ganze Leben darauf geschafft hat.
Ja.
Und ja, mega gefreut. Also schon viele Emotionen
dabei. Hast du dich speziell nachher auf die Abfahrt vorbereitet? Oder hast du irgendetwas anderes gemacht wie sonst?
Ja, ich habe das Gefühl, das Einzige, was ich vielleicht anders gemacht habe, ist, ich habe mir wie gesagt, dass ich unbedingt möglichst viel von diesem Tag geniessen können. Weil es gibt nur ein erstes Mal, um sein Weltcup-Debüt zu feiern. Und das war mir mega wichtig. Aber logisch, ist auch gewesen, dass ich das Rennen nicht anders angehen als wenn ich es sonst würde angehen. Und ich habe das Gefühl, das ist mir eigentlich gelungen.
Und hast du so mit diesen Weltbekanntheiten im Skisport eigentlich einen Austausch haben oder eher weniger? Ich denke, die sind ja auch nicht immer bei euch in den Europacup-Trainings dabei, oder?
Nein, aber ja, man sieht die gleich. Also gerade so die Schweizer, dann läufst du gleich immer ein bisschen über den Weg, so an den Masstag, wo wir das ganze Material abholen.
Ja.
Oder jetzt zum Beispiel mit dem Odermatt bin ich schon an der einen Hochzeit vom Tummler gewesen. Sprich, den habe ich schon ein bisschen von dort so ein bisschen gekannt. Aber allgemein haben mich eigentlich alle mega herzlich und gut aufgenommen. Und es war eigentlich nie so eine Phase, gewesen, wo es irgendwie komisch oder wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt integrieren. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, doch, da fühle ich mich integriert. Und ja, also mit denen von den anderen Nationen ist es wahrscheinlich wie so, wieder so in dieser Phase wie mit den anderen.
Ja.
Du kennst dich noch nicht so. Ja. Und du musst dann wahrscheinlich das erste Mal so ineinander reinlaufen und dann kommt das dann auch. Aber gerade so mit denen, die aus dem Europa-Cup auch an der Weltcup haben können, ist eigentlich so das Verhältnis wie immer gewesen.
Das ist doch schön. Und so, hast du irgendein Vorbild jetzt so im Skisport? Oder?
Ja, jetzt aktuell, ja, ich habe das Gefühl, ich probiere mir wie so aus verschiedenen Bereichen so ein bisschen Sachen abzuschneiden. Oder abzuschauen, wenn man das so kann nennen kann. Aber früher war mein grosses Vorbild immer der Didier Küsch. Und dann kam irgendwann der Beat Voits und auf einmal ist der Beat Voits neben dir, um dein Interview zuzuhören. Und das ist schon mega, also speziell, aber mega schön gewesen und etwas, was ich nicht so schnell vergesse.
Ja, also doch ein bisschen noch ja. So ein bisschen Fanboy-Moment gehabt.
Schon ein bisschen, ja.
Ja, und jetzt stehst du selber an dem Punkt.
Ja.
Hast du ja so ein bisschen auch schon eigene Fangruppen, habe ich da rausgehört, rausgesucht. Hast du ein bisschen über das erzählen?
Ja, also ich bin relativ spät in die Kadergefäße von Swisski gekommen. Im Skifahren ist es so, du zahlst eigentlich bis zum Aufstieg zu Swisski zahlst du eigentlich alles selber. Und meine Eltern haben mich da mega lange unterstützt. Und ich bin erst letztes Jahr, eigentlich gleichzeitig, wenn ich die Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich das C-Kader übersprungen und bin direkt ins B-Kader gekommen. Und dann habe ich mich wie eigentlich so ein bisschen neu orientieren, sage ich jetzt mal. Ich habe eben eigentlich den Plan gehabt, dass ich die BMS wieder anfangen und dann habe ich aber wie mit dieser Möglichkeit gewusst, ah, ich kann jetzt dann die Sportler-RS machen und ich kenne mich einfach genug gut, dass wenn ich Sportler-RS gleichzeitig wie eine Abschlussprüfung habe, dass dann sicher die Abschlussprüfung darunter ja. Wird leiden und nicht die RS. Darum habe ich dann wie gesagt, komm, jetzt ist eine Phase von deiner Karriere, wo es entscheidend ist, die nächsten 2-3 Jahre. Und dann habe ich gesagt, jetzt setze ich alles auf den Sport und habe auch dementsprechend Zeit viel investiert neben dem Training für den Aufbau von einer Webseite, den Aufbau von Sponsoren, sprich, habe mich dort probiert zu vermarkten und auch so ein bisschen nach Ideen zu suchen, was ich Leuten kann bieten kann, dass sie mich gerne unterstützen. Und da habe ich das Netzwerk von meiner Familie mit dem Restaurant hat mega gut können nutzen und genau, ich bin dann wie auf die Idee gekommen, so einen Gönnerclub zu machen. Und mein Spitzname im Skisport ist so Michi. Und Amici heisst Freunde auf Italienisch. Und mein Vater ist ja Italiener. Und dann habe ich gedacht, ich kombiniere doch das und nenne es Amici.
Der Marketingprofi, ja.
Stark, ja. Nein, und dann habe ich dort so eine WhatsApp-Gruppe mit allen Gönnern und Unterstützern und Sponsoren gemacht, wo ich jetzt immer so ein bisschen regelmässig auch Support-Fotos und Videos poste und so ein bisschen aktuelle News und auch so ein bisschen Sachen, die man vielleicht nicht hinten dran oder vorne durch mitbekommt. Und genau, haben wir da auch wie so ein bisschen eine Bubble aufgebaut, wo ich merke, dass das die Leute mega interessiert und ja.
Und das hast du alles selber gemacht, von A bis Z.
Ja.
Krass.
Also ich habe wie einen Freund von unserer Familie, dem gehört Art on Ice.
Ah, ja.
Und er hat mir wie so ein bisschen geholfen mit so ein bisschen Verträggeschichten, so ein paar Inputs und Ideen gegeben, wie wir es so ein bisschen aufziehen können, generell. Letzten Frühling habe ich auch ein Jahrestreffen gemacht, wo ich so ein Apero mit allen gemacht habe, um allen einmal in die Augen
zu schauen. Cool.
Und Danke sagen. Genau, und da hat er mir so ein bisschen, ist er mir ein bisschen behilflich gewesen. Aber sonst habe ich eigentlich schon alles alles selber gemacht.
Wie viel Zeit hast du denn so insgesamt so in das investiert?
Wow.
Was würdest du sagen?
Ja, ich bin im Juni fertig geworden mit der Ausbildung.
Ja.
Und so einen halben Tag habe ich sicher mit Training verbracht. Und dann ist, ja, der Rest von der Zeit, würde ich schon sagen, ist eigentlich in das hineingegangen, so bis September, Oktober.
Crazy. Und wie war das für dich in dieser Zeit, wenn du alles so ein bisschen gleichzeitig am Aufgleisen warst? Ist das schwierig gewesen, oder würdest du sagen, hast du es eigentlich können handeln? Oder?
Ja, also am Anfang war es schwierig gewesen, weil ich es hat sich so wie so ein grosser Berg angefühlt, wo auf mich zugekommen ist.
Mhm.
Aber sobald ich eigentlich alles wie sortiert habe und für alles so ein bisschen einen Plan hatte, wie ich es machen will, ist es eigentlich mega gut gegangen. Dann bin ich wie auch so in der, ich glaube, jeder kennt es, nachher bist du so in dem
Rhythmus drin.
In dem Rhythmus, ja. wo du nicht mehr musst überlegen, was könnte ich noch als nächstes machen, sondern du weißt gerade, was.
Mhm.
Genau, und dann sind auch die Ideen gekommen und dann ist es eigentlich gut gegangen. Es hat mir eigentlich auch mega Spass gemacht, so dass ein bisschen neben dem Trainingsalltag, wo ich mir eigentlich gewöhnt bin, das aufzubauen.
Mhm, mega cool. Und du hast ja auch Ausbildung gemacht vorher. Was hast du dort gemacht?
Also ich habe eigentlich das KV in einer etwas anderen Form gemacht. Yeah. Sprich, ich war an der Sportschule in Engelberg. Und wir haben in diesen 3 Jahren haben wir auch wieder so mit Halbtag Schule, Halbtag Training, haben wir einfach den schulischen Teil des KV dort oben gehabt. Und haben dementsprechend auch nach diesen 3 Jahren wie alle schulischen Prüfungen abgeschlossen. Und haben dann das Praktikum in einem 50%-Pensum angefangen. Das ist dann 2 Jahre gegangen und das habe ich aber da in Wiel in der Region gemacht. Genau, und dort habe ich einen flexiblen Lehrbetrieb gefunden, wo ich einfach am Ende des Jahres auf meine Stunden kam. Und logischerweise bin ich dann im Sommer halt deutlich mehr da gewesen als im Winter. Aber es ist mega cool, dass sie das so flexibel gestaltet haben. Und dann haben wir nach diesen 2 Jahren haben wir noch die praktischen Prüfungen gehabt und dann habe ich mein CFZ bekommen.
Schön. Und nachher? Und wie war die Zeit für dich? Also weißt du, die Lehrzeit und mit dem Hin- und Her pendeln und mit dem Skifahren und mit dem Arbeiten. Wie hast du das gefunden?
Ja, cool. Also am Anfang ist schon... Also ja, halt mit 16 wie weg von zu Hause war am Anfang schon speziell. Aber in Engelberg hast du halt wie so das Internatsleben und so bist die ganze Zeit eigentlich mit deinen Kollegen und es war schon eine coole Zeit. Dort hat nachher Corona irgendwann so einen Strich durch die Rechnung gemacht, dort war es nachher nicht mehr so cool. Und nachher mit dem Praktikum ist es eigentlich auch gut gegangen. Also es hat schon Tage gegeben, da habe ich mich dann ich musste aus dem Bett zwingen, wenn ich vor 5 Tagen Skifahren gekommen bin, aber wieder haben wir aufstehen, um arbeiten zu gehen. Aber das habe ich gerne in Kauf genommen. Und so generell, wenn ich auf das zurückschaue, war es schon eine coole Zeit gewesen.
Ja. Ja.
Und du hast gesagt, du würdest vielleicht irgendwann noch BM machen. Was ist denn das Ziel mit der BM?
Ja. Eben aus dem Grund, weil mir das ganze Sponsoring-Zeugs aufbauen so Spass gemacht hat, habe ich wie auch für mich gesehen, hey, das ist glaube auch etwas oder ein Bereich, der mich so fest interessiert, dass ich mir das auch in Zukunft vielleicht vorstellen kann. Und die BM würde ich glaube aus dem Grund machen, damit ich nachher mit dem Sportmanagement studieren kann. Und von dort aus habe ich dann wie verschiedene Möglichkeiten, was ich dann genau will. Spezifische Branche mit machen, weiss ich noch nicht, aber ich glaube, in diesem Bereich kann ich mich für sehr vieles begeistern und ja, das wäre so ein bisschen der Grund.
Voll. Nein, ich finde es gut, wenn man schon irgendwie so eine Basis hat oder so. Ich meine, du weißt nie, irgendetwas passiert und du bist draussen. Ich meine, es gibt ja viele Sportler, die gar keine Ausbildung irgendwann gemacht haben, direkt im Profisport gestartet sind. Also bist du froh, dass du den Weg gewählt hast?
Ja, doch. Also meine Eltern haben da auch Wert darauf gelegt, dass ich da wenigstens irgendetwas in der Hand habe. Nicht, dass ich da irgendwann mit 25 muss aufhören und nichts in der Hand habe, um in die Berufliche einsteigen. Darum da bin ich schon froh, ja.
Wie lange geht denn im Durchschnitt so eine Skisportlerkarriere, was würdest du sagen?
Ja, also ich habe das Gefühl, die meisten hören so mit 35 auf.
Mhm.
Ein paar Karrieren gehen länger, ein paar ein bisschen kürzer, aber so Pi mal Daumen hätte ich gesagt, so 35.
Mhm. Und was machen eigentlich die meisten dann eigentlich nach dieser Zeit? Weil ich meine, du warst voll im Schwur gewesen, die ganzen Jahre und nachher?
Ja, es ist eben eigentlich speziell.
Wie SRF Sportmoderator.
Genau, also die ganz guten Athleten kommen dann irgendwie bei SRF als Experten unter oder so.
Ja, fair.
Wenn es denen liegt natürlich.
Ja.
Aber so für uns ist es manchmal auch schwierig zum mitverfolgen, was die nachher wirklich machen.
Mhm.
Weil, ja, wie, sie posten nicht mehr unbedingt das, was sie täglich machen, so wie sie es während der Karriere gemacht haben. Und darum bekommst du das oft, wenn es jetzt nicht die ganz erfolgreichen Karrieren sind, bekommst du es auch oft gar nicht so richtig mit über.
Ja.
Darum ist es jetzt schwierig zu beantworten, was die genau machen jetzt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele sich auch sonst für etwas begeistern können, ja, was nicht mit dem Sport zu tun haben.
Wenn wir schon so ein bisschen beim Fernsehen sind, ich meine, im Fernsehen siehst du ja meistens so ein bisschen Hinterkulissen in der Vorbereitung und das Ganze. Und dann siehst du auch, eben, wie die Athleten normal bist du so vor dem inneren Auge durchgehen und so. Und wie viel Mal musst du so etwas erfahren, bis du das voll auswendig kannst?
Also bis ich sie im Kopf kann durchgehen kann, ja, muss ich es einmal anschauen.
Wirklich?
Und das langt schon?
Ja, aber das ist wie, der Papi fragt das auch immer und das ist wie, wenn ich ihm sage, hey, musst du eigentlich nicht aufs Rezept schauen, wenn du das kochst.
Okay, fair.
Und er sagt dann, ja nein, ich mache das mit Instinkt. Oder das ist etwas, was ich jeden Tag mache. Das ist mein Beruf, wenn du so willst. Darum, das ist wie, ja, das fällt mir leicht und macht es irgendwie natürlich. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das von außen nicht so einfach ist zu verstehen, dass man sich das so schnell merken kann. Aber eigentlich ist für uns ist das jetzt nicht ein riesen Ding.
Okay, also das heisst, während dem Rennen, du gehst eigentlich wirklich nur das, was du dir eingeprägt hast, aber also du schaust gar nicht mehr richtig, was außen rum so passiert oder was so ein bisschen gestickt ist.
Ja, also so beim Visualisieren, mir hilft es immer, wenn ich auch so mir wie dort drinnen in meinem Plan, sage ich es immer, so auch technische Sachen vom Skifahren oder zu ein paar Stellen oder Passagen, was dort wichtig ist. Genau, also das probiere ich dort schon zu integrieren. Es ist nicht nur, wo es durchgeht, sondern es sind auch noch viele verschiedene Sachen. Vielleicht ändert mal der Schnee, vielleicht hat es dort eine Welle. Du hast das Gefühl, dort könnte sich ein Schlag entwickeln. Und nachher, wenn du aber fahrst, siehst du vielleicht auch wieder Sachen, wo du reagieren musst. Und dort geht es einfach darum, dass du auch ein bisschen instinktiv eine Lösung für das findest, um dort möglichst schnell durchzukommen.
Und dort im Team arbeitet ihr also ein bisschen zusammen? Wenn einer jetzt zuerst fährt und der andere irgendwie 3-4 nachher kommt, könnt ihr euch auch noch austauschen oder gar nicht?
Also wir haben am Start Trainer, auf der Piste Trainer und die nehmen auch alles immer mit der Videokamera auf und die sind aber auch mit dem Funk verbunden, sprich wenn jetzt die Startnummer 1 die gleiche Linie wie wir angeschaut und besichtigt haben und steht aber 3 Tore vom nächsten Tor entfernt und hat keine Chance, dann funkt es schon auf, dass es dort vielleicht ein bisschen mehr Richtung braucht oder dass wir unseren Plan ein bisschen umstellen müssen. Aber generell haben wir eigentlich schon, ich würde sagen, auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, um dass der Plan auch verheben.
Okay. Bist du immer noch nervös vor dem Rennen oder hat sich das in der Zwischenzeit gelegt?
Ich bin eigentlich nie so der nervöse Typ gewesen. Also ich bin immer angespannt gewesen, aber nervös eigentlich fast nie. Aber wenn ich nicht angespannt bin, ist es irgendwie eben auch nicht gut. Darum, ja, nein, es ist mehr so eine natürliche Anspannung, die ich vor dem Rennen habe, aber nervös bin ich sehr selten.
So. Mhm. Okay.
Was geht dir so durch den Kopf während dem, wo du am Runterfahren bist?
Ja, also wenn ich runterfahre, sind es eigentlich nur Gedanken zu dem, was ich jetzt gerade zu tun habe. Sprich, eben, was ich in welcher Passage wie fahren will und Eben, vielleicht musst du manchmal auch reagieren auf etwas. Aber oft stehe ich auch am Ziel und bin so fest im Tunnel gewesen, dass ich gar nicht wirklich weiss, wo ich jetzt durchgefahren bin oder wie ich gefahren bin. Darum, das ist manchmal noch speziell. Aber so während dem Fahren sind es eigentlich jetzt nicht Gedanken, die ich mich nachher noch daran erinnere.
Okay.
Oder aber sehr selten.
Ja, natürlich verständlich. Ich meine, was so Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn man so runterfahren?
Ja, Durchschnitt ist schwierig zu sagen. Es kommt ein bisschen auf die Strecke drauf an, aber gerade jetzt die zwei Weltcup-Strecken, die ich ja kennenlernen konnte, dort ist das KMH schon einmal auf 150 rauf. Und
150?
Und das ist, ja, schon speziell. Oder neu einmal. Aber irgendwo durch gewöhnt man sich, glaube ich, auch ein bisschen an Geschwindigkeit. Und es sind dann mehr die Sachen, die mit dieser Geschwindigkeit musst machen musst, die es schwierig machen als die Geschwindigkeit selber.
Hast du dann auch so ein bisschen Respekt vor der Geschwindigkeit? Oder gibt es andere Sachen, wo du mehr Respekt davon hast, so im Skifahren?
Ja, also doch, Respekt schon. Vor allem, wenn ich noch nie gefahren bin. Meistens bin ich, wenn ich nervös bin, ist es meistens vor einem ersten Training.
Mhm.
Wenn ich noch nicht genau weiss, was auf mich zukommt, dann ist es eher mal noch, dass ich ein bisschen angespannter bin oder Respekt vor etwas haben. Ich glaube, ein gesunder Respekt ist in unserem Sport generell nichts Schlechtes.
Ja.
Darum, ich glaube, das ist irgendwo durch natürlich, aber so die Geschwindigkeit selber ist nicht der Faktor, wo ich Respekt davor habe, mehr was mit dieser Geschwindigkeit wo du machen
musst. Mhm.
Sprich, wenn du mit 150 km/h auf einen Sprung zufährst, ist es schwieriger, als wenn du mit 80 km/h drauf losfährst. Mhm. Oder ja, halt auch mit Wellen. Oder es ist mehr das, was du nachher mit dem km/h auf die Kräfte musst auch können reagieren musst, wo Respekt auslöst. Aber so mit 150 Grad runterfahren, ist jetzt nicht das, wo ich mega Respekt davor hätte. Okay.
Realisierst du das überhaupt, dass es so schnell ist?
Mal, das realisierst du eigentlich schon. Also, gerade wenn du so ein bisschen Zeit hast, dann merkst du, oh, jetzt ist es schon schnell. Aber es ist nachher nicht, oh, jetzt ist es schnell, jetzt werde ich passiv, sondern es ist einfach, man nimmt es einfach zur Kenntnis. Ja, es ist nicht okay. So etwas, was irgendeine Dinge in einem auslöst.
Nicht so in deiner Freizeit gehst du einmal noch so auf die Ski? Also kannst du es überhaupt noch so geniessen, wenn jetzt mal würdest, irgendwo in der Freizeit auf die Ski gehen? Oder ist immer so der Gedanke, so, hey, da könnte man jetzt das noch machen und da könnte man jetzt das noch machen?
Ja, diese Tage gibt es nicht mehr so viel. Und ganz ehrlich, in diesen Tagen, wo ich nicht mit dem Team unterwegs bin oder nicht den Skisport verfolge, bin ich auch mal gerne nicht auf den Ski.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch normal, aber wenn es nachher mega schön Wetter ist und ich weiss, es ist so ein bisschen kalt oder es hat frisch Schnee gegeben, dann kann ich mich schon auch sehr dafür begeistern, zum auf den Ski einfach auch ein paar Schwünge für Zählen zu machen, ohne irgendwie technisch auf irgendetwas zu schauen oder mit dem Ziel, dass ich irgendwo muss besser werden muss, sondern einfach, weil es das Skifahren ist, wo mich von Grund auf begeistert hat. Und das mache ich schon gern, aber es passiert halt nicht mehr so oft wie auch schon.
Wie kommst du denn zur Ruhe nebst dem Skifahren, also wenn du mal nicht dran bist, um dich so ein bisschen, ja, relaxen, so ein bisschen vom Ganzen?
Das ist eine gute Frage. So, während der Saison würde ich sagen, hat es eigentlich nicht so viel Platz.
Mhm.
Dort ist das Erholen wie einfach, ja, auch mal einen Tag im Bett liegen oder so.
Schau
mal
schön.
Genau. Aber so ganz abschalten kann ich persönlich eigentlich in der Saison nie ganz.
Mhm.
Aber das ist auch so etwas, was ich lernen musste, dass das halt so ist. Mhm. Also das hat das Gefühl, das hat mir am Anfang mehr Energie gekostet, als es jetzt tut. Und man lernt so ein bisschen mit dem auch umzugehen, weil es ist halt gleich etwas, wo man jeden Tag dran denkt und und seinen Tag nach dem ordnet. Mhm. Und wenn ich einen freien Tag habe und Kollegen in Ausgang wollen, hätte ich vielleicht schon mega Lust drauf, aber dann ist es gleich eher mal so, vielleicht jetzt nicht, oder? Das hat dann vielleicht im Sommer eher mal Platz. Mhm. Aber ich mache nicht gerne Sachen, die mich während dem Winter auch von diesen Gedanken wegbringt, außer ich will, dass es mich wegbringt. Und das ist eigentlich nicht so oft der Fall.
Okay. Und im Sommer, ihr habt ja auch sicher Sommertraining, oder?
Ja, also ich habe es dir glaub, vorher schon gesagt, es ist wie die einzige Phase im Jahr, wo wir wirklich Zeit für Ferien haben, wo wir keinen Trainingsplan verfolgen, wo uns alles ein bisschen mehr oder weniger kann, egal. Es ist eigentlich wirklich gerade nach der Saison. Und ab Mai fangen wir eigentlich wieder mit dem Konditraining an, haben dort unseren Aufbau und gehen eigentlich auch im Juli schon das erste Mal wieder auf den Schnee. Und, ja,
ist das hauptsächlich Gletscher oder im Ausland?
Mal, also eigentlich fast immer Gletscher, ja.
Okay. Aber im Ausland habt ihr auch schon so Trainingslager gehabt, oder?
Ja, also wir haben Rennen eigentlich in ganz Europa.
Mm, ja.
Also im März gehen wir auf Norwegen, im Februar sind wir mal in Bosnien. Mm. Also da sind wir eigentlich querbeet verteilt. Aber im Sommer selber haben wir eigentlich, wie mit den Schweizer Gletschern, sind wir eigentlich gut abgedeckt. Vielleicht gibt es die einen Teams, die manchmal auf Argentinien oder Chile gehen, aber zu diesen Teil von der Kader habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Ich bin bis jetzt immer auf den Schweizer Gletscher gewesen.
Aber es ist zufrieden.
Ja, also nicht zum Klagen. Nicht zum Klagen, nein.
Hast du eine Lieblingsdestination von all denen, die du jetzt hast können in der Zeit, wo du das Ganze machst, gesehen?
Boah, das ist eine gute Frage. Es gibt meistens Unterschiede zwischen Destination als Renndestination, wenn mir die Strecke gefällt, oder Destination, weil alles rundum schön ist und das Hotel ist cool. Und, es gibt Strecken, die finde ich mega cool, aber dort ist zum Beispiel der Hotelaufenthalt, den ich sehe, so ein bisschen mau.
Wo zum Beispiel?
Orsières in Frankreich ist so.
Ja.
Ist so. Ja, die Strecke finde ich mega cool, aber das Hotel dort ist meistens eher bescheiden.
Ja.
Aber das gewöhnt man sich auch ein bisschen. Und sonst, wo mich wirklich das Gesamte am meisten überzeugt hat, ist jetzt schon Val Gardena, wo ich das Weltcup-Debüt machen konnte. Also, die Region ist mega schön, das Essen ist sehr gut, die Hotels sind cool. Die Strecke hat mega Spass gemacht. Darum, ja, ist jetzt vielleicht ein komischer Zufall, aber es hat, ich würde jetzt schon gerade Val Gardena sagen.
Okay.
Und so, eben Ernährungsplan hast du jetzt vorher erwähnt. Was sind jetzt so die grössten Sachen, die ihr darauf schauen müsst? Und eben so an den Renndestinationen, könnt ihr sehr wahrscheinlich auch mal auswärts essen, nehme ich an. Und wie könnt ihr das dort einhalten?
Also, wir sind unterwegs, sind wir eigentlich ja immer in Hotels.
Mhm.
Und je nachdem, also zu Nacht und zu Morgen haben wir eigentlich immer im Hotel und zu Mittag ist je nachdem, wie der Tag aussieht, auch im Hotel oder auf der Piste. Aber so mit dem Ernährungsplan, wir haben nicht von Swissy wie etwas vorgegeben, aber ich habe wie vor ein paar Jahren gesagt, dass das eigentlich ein Bereich ist, der mich erstens interessiert und zweitens, wo ich das Gefühl habe, ist auch ein wichtiger Teil, wo man noch etwas rausholen kann. Und da bin ich nachher zu einer Ernährungsberatung gegangen, einfach um auch mal so einen grundsätzlichen Einblick in das zu bekommen. Und unterwegs ist es natürlich ein bisschen schwieriger zum Einhalten, aber zu Hause habe ich da ein bisschen ein Luxusproblem, dass ich am Papi sagen kann, hey, ich brauche 200 Gramm von dem und 300 Gramm von dem. Und ich habe es während dem Sommer jeweils dann so gestaltet, dass ich wie am Papi am Abend vorher einen Zettel geschrieben habe, auf welche Zeit, was, wie viel. Und dann ist das um die Zeit parat gestanden. Das ist natürlich besser. Kannst du es eigentlich nicht haben, oder? Aber ja, unterwegs ist es dann, wie halt ist es einfach so gut ein, wie es geht. Und Swissy schaut eigentlich schon meistens auch, dass es dann im Hotel etwas Anständiges und sicher genug gibt.
Gibt es auch etwas, auf das du verzichten tust?
Ja, was heisst verzichten? Ich glaube schon ich schaue schon, dass ich nicht zu viel Seich ist. Aber ich würde jetzt auch lügen, wenn ich nicht mal Jockey anknabbere, wenn sie daheim im Kühlschrank steht. Aber grundsätzlich bin ich eher strikt, aber es gibt schon auch Sachen, wo sonst auch mal Platz haben.
Und greifst du auch mal selber zu der Pfanne oder überlässt das wirklich da denen, die es können?
Ich getraue mich ehrlich gesagt gar nicht. Nein, der
große Druck oder was?
Mein kleiner Bruder hat die Kochlehre abgeschlossen. Papi ist ein Koch und die Mami kann auch gut kochen. Und wenn die Mami schon immer kritisiert wird für das Essen vom Papi, dann würde ich mich eigentlich da gar nicht erst anwagen. Das Einzige, was ich am Papi die Stirn bieten kann, ist mit dem Rührei am Morgen. Aber sonst bin ich da nicht so konkurrenzfähig.
Was heisst es eigentlich immer? Küche sind eigentlich die einfachsten zum Bekochen, weil es sich so ein bisschen einfach zufrieden geben, würde ich jetzt mal behaupten, aber in dem Fall...
Ja, das kann ich nicht bestätigen.
Wahrscheinlich ist mega pingelig, nicht auch also bei dem, wo gekocht wird.
Also, er ist eigentlich kein Heikelesser, aber er ist auch nicht der, der nachher auf dem Maul kann sitzen bleiben und dir nicht sagt, was du könntest besser machen. Das ist glaube ich auch ein bisschen normal.
Was ist dein Lieblingsgericht? Vielleicht auch von deinem Vater vielleicht gekocht?
Ich habe sehr gerne thailändisches Poulet.
Mhm. Nice. Bist du am Fall schon mal in Thailand auch gewesen, wenn wir gerade oben...
Nein, leider noch nicht.
Aber würdest du gerne gehen?
Ich würde gerne mal auf Thailand gehen.
Ja, dann musst du mal im Sommer, wenn du dann Pause ja, musst du gehen.
Ich schlage es vor, ja.
Ja. Und sonst, was ist so deine Lieblingsdestination zum Angehen im Sommer, wenn ihr Zeit habt? Oder machst du dann auch aktiv so Ferien, wo du weiter weg gehst? Oder wie sieht das so ein bisschen aus?
Ja, weiter weg ist auch nichts schwierig. Also weiter weg im Sinne von Amerika, Australien, Südostasien. Alles, wo du nachher Jetlag hast vom Zurückkommen,
ja,
liegt eigentlich wie nicht drin, einfach weil sich auch die Zeitspanne wie nicht lohnt. Aber so eine Woche, zwei bringe ich eigentlich schon rein, aber dann ist es vielleicht eher Griechenland, Italien oder so ein bisschen mehr oder weniger da in der Region, sage ich jetzt mal. Und oft ist es dann auch so, dass ich so beim Hotelbuch auch schaue, dass es vielleicht gleich ein Gym hat, dass ich wieder ein bisschen etwas kann machen kann. Nicht, dass ich ganz, ganz außer Form komme.
Aber gleich eher die warmen Destinationen, so im Ausblick. Ja,
schon die warmen Destinationen, ja.
Was wäre jetzt etwas, was ich gar nicht mehr reizen würde?
Wow. Bis jetzt hat mich Afrika generell noch nicht so gepackt. Wobei mich Marokko eigentlich reizen würde. aber so weiter runter hat mich bis jetzt noch nicht so gepackt. Asien würde ich einfach gerne, Südostasien würde ich gerne sehen, Neuseeland würde ich gerne sehen. Und Amerika würde ich eigentlich auch gerne sehen. Darum, ja. Ich glaube nicht, dass es etwas Spezielles gibt, wo ich nicht...
Würdest du alles nehmen?
Ja, ich würde eigentlich alles nehmen.
Ja.
Was würdest du noch den Leuten, die dazu hören, mitgeben auf den Weg? Oder Leute, die auch im Sport sind, irgendeinen Tipp, den sie befolgen sollen? Ja?
Ich glaube, das Wichtigste ist, es sagt zwar jeder, aber die Freude an dem behalten, was man macht, sich selber treu bleiben und alles nehmen, so wie es kommt. Gleich mit einem gewissen Fokus, wenn man ambitioniert ist, zu Sachen reflektieren. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach die Freude hat an dem, was man macht. Und dann kann es eigentlich so oder so nur erfolgreich werden, egal wie weit es langt.
Mhm. Schöne Worte. Merkt euch das, Leute. Und geht ihm eine Folge auf Insta. Auf jeden Fall.
Wir werden sicher deine Webseite dann auch noch verlinken, dass
ihr
dort dann auch noch Zugriff drauf habt. Und dann, Gross und ich gehen in zwei Wochen.
Schon in zwei Wochen. Snowpolo.
Ja, stay tuned. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Adios.